Zunächst einmal gratuliere ich euch ganz herzlich zur Berufung von Klaus und Romy und auch zur Berufung von Waldemar. Das habt ihr gut gemacht. Und ich gratuliere euch auch zu euren Ältesten. Die haben das auch gut gemacht. Denn ich weiß da ein bisschen mehr als ihr. Blicke ja hin und wieder in der Gemeinde auch mal hinter die Kulissen. Und deshalb einen herzlichen Glückwunsch zu euren Ältesten. Gut, dass ihr die habt. Warum ich an Jesus glaube? Ich war gestern im Auto unterwegs, hatte eine Hochzeit in Detmold und da saß doch tatsächlich ein Atheist mit mir im Auto, dessen Lebensgefährtin studierte mit der Braut. Warum glaubst du an Jesus Christus? Nun können wir ja erstmal sagen, müsste man nicht andersrum fragen, warum glaube ich nicht an Jesus Christus? Ist das nicht der Trend? Ist nicht der Trend völlig anders, als wir uns das vielleicht eingestehen, nämlich, dass eigentlich die Leute in Scharen der Kirche davonrennen? Ist nicht eigentlich die ganze Sache mit der Bibel schon vorbei? Halten wir nicht an irgendetwas fest, was niemand mehr heute ernst nimmt? Zumindest seit der Aufklärung oder der historisch-kritischen Methode, die ja letztlich eine Ausführung der Aufklärung ist. Ist das nicht alles nur ein Ammenmärchen? Hat der geglaubte Christus mit dem historischen Jesus überhaupt noch was zu tun? Diese Fragen sind immer und immer wieder gestellt worden. Und das Totenglöckchen hat auch schon oft geläutet. Also, 18. Jahrhundert, Voltaire und Robespierre standen auf den Treppen der Revolution und sagten, in einer Generation wird niemand mehr in der Bibel lesen. In dem Haus, in dem sie das herausgegeben haben als Verlautbarung, ist heute die französische Bibelgesellschaft und die Druckerei und druckt Bibeln von morgens bis abends. Das stimmt nämlich nicht. Die Sache mit dem Glauben ist nicht am Ende. Es stimmt, dass viele aus der Kirche austreten. Die evangelische Kirche hat jetzt neulich eine Erfolgsmeldung rausgegeben, dass die Zahl der Rücktritte, der Austritte rückläufig ist. Das war ein Erfolg. Das ist so, wie wenn du im Flieger sitzt und das Ding stürzt ab und der Pilot sagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir stürzen nicht mehr schneller. Natürlich, aber was soll das denn? Das ist doch okay. Wenn Leute aus der Kirche austreten, die sowieso nie dazugehören, wo ist das Problem? Auch in Deutschland suchen immer mehr Menschen nach dem Glauben. In den letzten 10 Jahren sind in Deutschland mehr als 1000 neue Gemeinden gegründet worden. In 10 Jahren 1000 neue Gemeinden, weil Menschen suchen, weil Menschen Hunger haben. In der letzten Zeit sind in Deutschland so viele Menschen zum Glauben gekommen, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Es gibt Gründe für den Glauben. Der Glaube ist sogar logisch. Also Logos ist einer der theologischen zentralen Begriffe, daher kommt ja das Wort logisch. Christus ist der Logos Gottes. Da kann man tatsächlich nachdenken. Wir können tatsächlich nur nachdenken. Wir denken hinterher. Aber das möchte ich heute Morgen ein bisschen mit euch machen. Ich will zur Diskussion anregen, in dem Wissen, wenn Gott mit uns redet, ist das kein Diskussionsbeitrag. Wenn Gott mit uns redet, dann ist das eine Ansage. Dann fordert er uns heraus. Und deshalb möchte ich euch heute auch am Ende des Gottesdienstes zum Glauben herausfordern. Denn Glauben hat was mit Vertrauen zu tun, mit Verstehen, aber auch mit Vertrauen. Hat was mit unserem Kopf zu tun, aber auch mit unserem Herzen. Deshalb werde ich euch am Ende des Gottesdienstes einladen, hier nach vorne zu kommen, wenn ihr das wollt. Um eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, wenn das wahr ist, dann will ich glauben. Ein erster Gedanke. Der Atheismus ist an der Realität gescheitert. Dieser arme Atheist in meinem Auto. Der ist jetzt ganz unruhig, weil ich ihm gesagt habe, das ist Quatsch, was du denkst. Ihr kennt die Werbung, ne? Für Medikamente, da heißt es immer, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das hätte man auch mal mit dem Atheismus machen sollen. Ja, mal vorher nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Der Atheismus führt die Menschen in die absolute Sinnlosigkeit und deshalb gibt es eigentlich gar keine richtigen Atheisten, weil sie sich alle umbringen, weil das keinen Sinn macht. Ja, wenn du genauso viel wert bist wie eine Mücke, Das ist nur so ein kleiner evolutionärer Unterschied zwischen dir und einer Mücke. Dann hau ich dich einfach platt. Da hätte man vorher mal drüber nachdenken sollen. Deshalb gibt es den Atheismus auch noch gar nicht so lang. Weil das noch nie richtig geklappt hat. Der Glaube an Gott ist das Normale. Der Glaube an den anderen, an den Heiligen, an den ich nicht in den Griff bekomme, das ist das Normale. Das ändert sich erst in der Aufklärung. Nun will ich Aufklärung nicht schlecht machen, ihr Lieben. Wir sind froh, dass wir aufgeklärt sind. Wir sind keine Amerikaner. Die sehen zwar so aus wie wir, aber denken ganz anders. Wir sind dankbar für das, dass man sich selber auch mal hinterfragen darf. Also da ist auch viel Gutes in der Aufklärung, aber es ist eben auch problematisch. Aufklärung kann man zusammenfassen in einem Satz: Die Selbstständigkeit des vernünftigen Selbstbewusstseins wird ausgesprochen. Die Selbstständigkeit des vernünftigen Selbstbewusstseins wird ausgesprochen. Wenn du das verstanden hast, liebe Schüler, brauchst du morgen eine Stunde später in die Schule gehen. Ich schreibe dir auch eine Entschuldigung. Hast du viel gelernt heute. Die Selbstständigkeit des vernünftigen Selbstbewusstseins wird ausgesprochen. Das sind zwei Begriffe: Selbst und Vernunft. Selbst und Vernunft. Das heißt, die Vernunft erkennt alles in sich selber. Und da ist das Problem der Aufklärung. Alles erklärt sich von selbst. Ich brauche keinen anderen mehr, der mir es erklärt, denn es ist ja alles in mir drin. Ich muss nur meinen Verstand anschalten, dann wird sich alles erklären. Und damit brauche ich Gott natürlich nicht mehr. Da mache ich mich nicht mehr abhängig von einem Gott, der mir das Leben erklärt, weil ich es mir ja selbst erklären kann. Noch einmal, wir haben der Aufklärung viel zu verdanken. Nur das Problem ist, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Woher kommt eigentlich das Böse, wenn ich so gut bin? Ich habe 5 Kinder. Und ich frage mich, woher kommt der ganze Mist, den die in der Birne haben? Soll ich es euch sagen? Ich habe sie nicht beigebracht. Nö. Aus dem Kindergarten, klar. Nee, ist Quatsch. Es kommt aus mir. Es ist nicht wahr, dass der Mensch gut ist. Es ist einfach nicht wahr. Schlag doch mal die Zeitung auf. Es ist nicht wahr. Das ist eine ganz, ganz große Lüge. Wir Menschen sind nicht gut. Und wir werden auch nicht immer besser. Evolution ist auch Quatsch. Entschuldigung, wenn ich heute Morgen mal ganz deutlich rede. Es ist völliger Quatsch. Wenn du ein VW Polo in den Garten stellst und bist 10 Jahre ausgereist und kommst zurück, steht da kein Mercedes. Es entwickelt sich nicht alles zum Besseren, sondern es entwickelt sich zurück. Da steht nämlich eine Rostlaube dann. Das, Evolution, also wird das immer besser werden. Es ist einfach nur Quatsch. Ja, wenn wir Gott abschaffen, Atheismus will ja Gott abschaffen, dann nimmt das Böse sogar zu. Weil dann Gott nicht mehr verbindend und trennend zwischen dir und mir steht, wenn ich mich vor niemandem verantworten muss für das, was ich tue. Das heißt letztlich Atheismus. Wenn ich nur noch mir selber gegenüber verantwortlich bin, dann wird das Unheil in dieser Welt seinen Lauf nehmen. Ihr Lieben, der Kommunismus hat es doch gezeigt. Dieser praktizierte Atheismus hat doch gezeigt, dass er direkt in den Terror führt. Übrigens, der braune Terror war auch nur ohne Gott denkbar. Der Mensch wird des Menschen Wolf. Wir können nicht das erste, die Atheisten wollen immer die erste Tafel der 10 Gebote abschaffen. Ne? Also alles, was das mit Gott hat, brauchen wir nicht mehr. Und dann werden wir aber ganz sozial. Die zweite Tafel wollen wir behalten. Ihr kennt alle diese Comics. Ne? Dann läuft jemand auf den Abgrund zu. Habt ihr das? Ja? Schon mal Comic geguckt? Und dann ist der Abgrund da. Jetzt haben wir die erste Tafel abgeschafft. Und dann laufen die noch so ein bisschen weiter, ne? In der Luft. Und dann geht's abwärts. Innerhalb von einer Generation entwickelt sich ohne Gott eine Diktatur des Stärkeren über den Schwächeren. Ich bin mit meinem Vater damals 87 in die Sowjetunion eingereist. Und sie fragten uns an der Grenze, haben Sie Waffen, Drogen oder Bibeln? Wisst ihr warum? Davor hatten die Angst. Davor hatten die panische Angst, weil sie genau wussten, wir brauchen für unseren Kommunismus als Unterbau den Atheismus. Angst vor Bibeln. Die hatten panisch Angst vor Bibeln. Weil die Bibel sagt, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gegenteil vom Atheismus. Wenn Gott nicht mehr verbindend und auch trennend zwischen uns steht, wird der Mensch zum Wolf des Menschen. Der Atheismus ist gescheitert an der Realität. Und die Realität sind wir Menschen. Weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir in Beziehung zu einem anderen, zu dem Heiligen leben. Gott hat uns so gemacht. Wir haben keinen Schalter an unserem Leib, wo wir auf Atheismus umschalten können. Es funktioniert nicht. Und wenn wir Gott abschaffen, wird immer irgendetwas anderes an die Stelle Gottes treten. Schaffen wir Gott ab, kommen die Abgötter. Schaffen wir Gott ab, kommen die Götzen. Es geht nicht anders. Wir müssen für irgendetwas leben. Vielleicht ist es die arische Rasse oder die Nation oder das Kapital oder irgendeine Ideologie, aber wir leben alle für irgendetwas. Ansonsten stehen wir nämlich morgens nicht mehr auf und bringen uns um. Wir sind wie Fische. Wo gehören Fische hin? Ins Wasser. Kein Fisch käme auf die Idee, den Stöpsel zu ziehen beim Aquarium. Ja? Und zu sagen, wir wollen das mal probieren mit dem Trockenen. Kein Fisch ist so doof, nur wir Menschen. Wir ziehen den Stöpsel und wundern uns, dass wir japsen. Wir sind dafür geschaffen, in Beziehungen zu leben und auch in der Beziehung zu dem Heiligen, zu dem ganz anderen. Der Mensch ohne Gott, er geht am Zahnfleisch. Es funktioniert nicht. Deshalb ist die Frage nicht, ob du glaubst, sondern die Frage ist, woran du glaubst. Ja? Woran glaubst du? Nicht, ob du glaubst. Du glaubst auch. Aber die Frage ist, woran? Das war so ein erster Gedanke, weil es einfach nicht funktioniert ohne Gott. Ich kann nicht ohne Gott. Ich hatte mal in meinem Leben so eine Phase, da war ich schrecklich enttäuscht von Christen und so. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt, passiert schon mal. Und da habe ich tatsächlich entschieden, ich lebe jetzt ohne Gott. Dann schrieb ich in mein Tagebuch, damals war ich 18 Jahre alt, ich schrieb in mein Tagebuch, lieber Gott, hiermit teile ich dir mit, dass es dich nicht mehr gibt. Da habe ich eine Stimme vom Himmel gehört. Wenn es mich nicht mehr gibt, warum teilst du es mir mit? Und da wusste ich, es geht nicht ohne ihn. Es hat mich damals geärgert, einen kleinen Augenblick lang, bis ich merkte, wow, das ist Geborgenheit. Ich kann mich selbst von diesem Gott abwenden und er ist trotzdem noch da. Und er ist trotzdem noch der, der seine Hände ausstreckt nach mir. Das Zweite, der Gott der Bibel ist universal. Ihr kennt sicherlich alle eine Behörde, aber in Rheinbach ist das Rathaus wahrscheinlich sehr klein. Aber stellt euch mal vor, ich war ja in Berlin Pastor, man muss in Berlin im Rathaus irgendwas besorgen. Also man kommt da unten rein, dann ist da ein großer Empfang und da zieht man erstmal ein Nümmerchen. Und dann, wenn man dran ist, fragt man, ja, ich möchte da und dahin, zum Beispiel ein Kind anmelden beim Standesamt. Und dann erfährt man Folgendes, man wird von Pontius zu Pilatus geschickt. Also du kennst nachher die Behörde besser als der Hausmeister. Aber niemand ist zuständig, niemand ist für das, was du musst haben musst, zuständig. Kennt ihr das? Das gibt's ja manchmal in Gemeinden auch. Ne? Ju. Das ist so ein bisschen wie im rheinischen Katholizismus mit den Heiligen. Ne? Das muss man erstmal draufkriegen, welcher Heilige jetzt für was zuständig ist. Das ist anstrengend. Unser Gott ist universal. Das ist eine ganz neue Sache. Im Altertum waren Gottheiten immer nur für Regionen zuständig. Ne? Das ist ja der Gedanke bei Noah. Nicht bei Noah, sondern bei Jonah. Der sagt, ich hau einfach ab nach Spanien, da ist mein Gott nicht zuständig. Er hat aber die Rechnung ohne ihn gemacht. Gott ist auch in Spanien zuständig. Die Esoterik ist übrigens auch so eine Behörde, ne? Also mit den Edelsteinchen. Für Blähungen sind die und für Liebeskummer sind die und lass doch diesen Schwachsinn einfach. Unser Gott ist für alles zuständig. Bei ihm bist du immer an der richtigen Adresse. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben dir, ist keine Einschränkung, sondern es ist eine Befreiung. Apostelgeschichte 17 wird uns eine lustige Geschichte erzählt über die Menschen in Athen. Die hatten auch so Regionalgottheiten, ne? Und da gab es dann einen großen Marktplatz und da war für alle Götter ein Altar aufgebaut. Also für den und für den und für den und für den und für den. Und weil sie dann Angst hatten, das ist das nämlich, weil sie Angst hatten, einen vergessen zu haben, haben sie ganz am Ende einen Altar gemacht für den Gott, den wir nicht kennen. Und da kommt der Paulus und sagt, den verkündige ich euch und die anderen könnt ihr alle wegräumen. Das ist doch viel einfacher. Ihr lieben Leute, das ist eine Erlösung. Ich habe nur einen Gott. Und zu dem gehe ich mit meiner Gesundheit und zu dem gehe ich mit meinem Liebeskummer und zu dem gehe ich mit meiner Schuld und zu dem gehe ich mit meiner Freude. Ein Gott. Ein drittes. Der Gott der Bibel ist nicht Erfindung des Menschen. Wenn es Gott nicht gibt, dann erklär mir mal, warum so viele an ihn glauben. Das Phänomen muss man dann erklären. Also wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und alle kommen dir entgegen, dann erklär mir dieses Phänomen. Wer ist richtig unterwegs? Natürlich du, klar. Alle müssen in die Klapse, nur ich nicht, ne? Dieses Phänomen muss man erklären. Wie kommt das denn, dass Menschen für Gott leben, den es eigentlich gar nicht gibt? Nun, die Philosophen haben das versucht zu erklären. Feuerbach hat gesagt, das ist alles Projektion. Also Projektion gibt es. Meine Frau sagt nämlich auch immer zu mir, zieh eine Jacke an, mir ist kalt. Das ist Projektion. Also ich habe was, ich habe kalt und deshalb projiziere ich das jetzt auf dich und du musst auch kalt haben, sonst friere ich noch mehr. Das ist Projektion, das kennt jedes Ehepaar. Und Feuerbach hat gesagt, wir projizieren unsere unerfüllten Wünsche. Also zum Beispiel, ich lebe nicht ewig, das weiß auch jeder von uns. Das merken wir ja manchmal auch, vor allem wenn man älter wird, da knirscht's. Wir leben nicht ewig. Wir wollen aber ewig leben, deshalb projizieren wir den unerfüllten Wunsch auf ein Wesen im Himmel, wo wir nicht genau nachkontrollieren können, ob der das auch ist. Also nochmal, Projektion gibt es tatsächlich nur, selbst wenn das wahr wäre, dass wir unsere unerfüllten Wünsche auf Gott projizieren, sagt das gar nichts darüber aus, ob es denn gibt oder nicht. Denn Gott ist nicht abhängig davon, ob wir an ihn denken. Und was wir über ihn sagen. In der Theologie sprechen wir ganz anders. Wir sprechen von Offenbarung. Also die Aufklärung hat uns ein falsches Weltbild gelehrt. Jetzt muss ich ja auch mal kritisieren, die Aufklärung. Sonst heißt es nachher, ich bin ein großer Aufklärer. Bin ich gar nicht. Die Aufklärung hat uns ein System erklärt, wo die Welt ein geschlossenes System ist. Geschlossenes System kennen wir vom Marmeladenglas. Ne? Da füllen wir Marmelade rein. Und wenn die heiß ist, dann drehen wir zu. Und dann ist das ein geschlossenes System. Das sagt die Aufklärung, das ist diese Welt. Da geht nichts rein und da geht nichts raus. Und alles, was da drin passiert, kann man nach den wissenschaftlichen Regeln erklären. Und die Bibel sagt, das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Wir leben nicht im Marmeladenglas, sondern Gott macht den Deckel auf. Gott ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer dieser Welt und er greift in diese Welt ein. Gott offenbart sich. Nicht wir offenbaren Gott. Nicht wir machen uns Gedanken über ihn und die sprechen wir dann aus. Nein, er offenbart sich. Er hinterlässt seine Fußstapfen in dieser Welt. Gott zeigt sich. Deshalb können wir auch über ihn nachdenken. Deshalb macht Theologie, da ist wieder das Logos, ne? Durchaus Sinn. Weil Gott sich uns zeigt. Nochmal, wir machen uns nicht Gedanken über Gott, sondern er zeigt sich und wir denken nach über das, was er gezeigt hat. Schaut in die Schöpfung. Wenn du ein Ingenieur bist, dann sagst du, Gott ist ein genialer Ingenieur. Ich habe von diesem Ingenieursein überhaupt keine Ahnung, aber es ist genial. Die Schöpfung ist genial. Besser geht's nicht. Auch wenn die Schöpfung inzwischen sehr unter Mitleidenschaft gezogen worden ist durch uns Menschen, trotzdem ist sie genial. Schau dir mal eine Sonnenblume an. Haben wir jetzt hier nicht. Die sind auch schön. Ja. Stell dir vor, da wäre eine Sonnenblume. Das ist genial. Gott hat alles gut gemacht. Die Bibel sagt uns, Gott zeigt sich in der Geschichte Israels. Ist das für eine spannende Geschichte des Judentums? Alle Völker haben versucht, das Volk auszurotten. Und Gott hat gesagt, nein. Gott hat von außen eingegriffen in die Geschichte. Die Bibel Gott zeigt sich uns in seinem Wort. Das sind nicht menschliche Worte über Gott, sondern Gottes Wort an uns Mensch. Das ist das Problem der historisch-kritischen Methode. Das haben die leider nicht begriffen. Die meinen immer, das seien Worte des Menschen über Gott. Und deshalb können wir die historisch auseinandernehmen, historisch-kritisch. Können wir aber nicht. Weil es ist Offenbarung Gottes. Gott hat durch seinen Heiligen Geist diese Worte gewirkt. Nun, das gibt's natürlich bei der Aufklärung nicht. Das ist ja ein geschlossenes Marmeladenglas. Ach, wenn die doch mal den Deckel aufmachen würden und ein bisschen Luft reinlassen. Naja, gut. Also, oder auch die Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu ist Offenbarung Gottes. Ich bin jetzt 20 Jahre als Pastor unterwegs und 20 Jahre rede ich davon, dass Gemeinde der Leib des Christus ist in dieser Welt. Und seit 20 Jahren denke ich nach, was das heißt. Das heißt, dass die Rheinbacher Gemeinde der gegenwärtige Christus ist in dieser Welt. Offenbarung Gottes für Rheinbach. Wow. Sagst du, ja, da sind aber, der ist doch ein bisschen blöd und da funktioniert wieder was nicht und so. Ja, Offenbarung Gottes ist immer verborgen. Und doch im Glauben öffnet sie sich uns. Und dann hat Gott sich gezeigt in Jesus Christus. Die Bibel sagt, Gott hat sich auf ganz vielfältige Art und Weise gezeigt, zuletzt aber in seinem Sohn Jesus Christus. Und deshalb müssen wir, wenn wir über den Glauben an Gott reden, über Jesus reden. Hier steht und fällt alles. Jesus sagt von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, der hört den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Deshalb ist Jesus die Mitte unseres Glaubens. Weil uns hier Gott begegnet, so dass wir es begreifen können. Indem der Logos Fleisch wurde, haben wir es wieder, der Logos, ne? Indem der Logos Fleisch wurde, wird er glaubbar, anfassbar. Wir dürfen glauben, wir können glauben, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was sehen wir, wenn wir Jesus sehen? Wir sehen einen Gott, der uns liebt. Nun ist das nichts Revolutionäres für euch, das habt ihr schon mal gehört. Frank, als du dich in deine Frau verliebt hast, ist sie da? Kannst du frei reden? Ja, ist sie da? Okay, dann. Ich kann von mir erzählen, meine ist nämlich nicht da. Und meine hört auch meine Predigten nicht, die sagt, ich höre dich schon ganze Woche immer. Als mich in meine Frau verliebt hatte, da hatte das einen Grund. Das ist bei jedem so. Also ich verliebe mich ja nicht in eine Frau aus reiner Selbstlosigkeit, oder? Das macht kein Mensch. Ich habe mich in meine Frau verliebt aufgrund ihrer langen Beine. Ja. Das war der einzige Grund, warum ich dieses blöde Affentennis mitgemacht habe, Volleyball. Ich hasste eigentlich Volleyball, aber da war ich ihr nahe, also ihren Beinen. Also, wenn wir uns verlieben, tun wir das immer, weil wir uns etwas versprechen von dem anderen. Das ist so. Du bringst dein Geld auch nicht auf die Bank, weil die es verlieren, oder? Du bringst dein Geld auf die Bank, weil du erwartest, es kommt etwas zurück. Wir Menschen investieren immer nur dort, wo wir etwas erwarten können. Und viele denken, dass die Liebe Gottes genauso ist. Dass Gott uns anschaut und sagt, boah, hat der schöne lange Beine. Und die Bibel sagt, nein, die Liebe Gottes ist ganz anders. Die Liebe Gottes ist unmenschlich. Gott liebt ohne Vorbedingung. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und bist verzweifelt an deiner Sünde. Und du sagst, Gott kann mich doch nicht anschauen. Doch. Weil es ist nicht deine Sündlosigkeit, die ihn dazu überredet hat, dass er dich liebt, sondern er liebt dich, weil er dich lieben will, weil er das entschieden hat und darüber entscheidest nicht du. Gott liebt dich ohne Wenn und Aber. Und nirgendwo begegnet uns das so wie bei Jesus. Jetzt könnte ich ganz viele Geschichten erzählen, mache ich aber nicht. Nur eine, aus dem Neuen Testament. Lest einfach mal ein Evangelium daraufhin, bedingungslose Liebe Gottes in Jesus. Da kommt Jesus zu einer Gruppe Aussätziger. Und die schlagen auf die Töpfe und sagen, Tame, Tame, wir sind unrein, machen großen Bogen um uns. Warum machen die das? Weil Aussatz ansteckend ist. Und zwar, in der Regel steckt sich der Gesunde am Kranken an. Das ist so. Der Aussatz springt über und deshalb muss man einen Sicherheitsbogen machen. Machen auch alle. Und Jesus geht mitten auf diese Gruppe zu und umarmt den Aussätzigen und sagt, du bist gesund. Das ist die Liebe Gottes. Der hat keine Angst, sich anzustecken an uns. Und Aussatz war damals nicht nur eine Krankheit, sondern galt auch als kultische Unreinheit. Du bist gesund. Diese Liebe Gottes, oder ich denke an Petrus. Diese bewegende Geschichte in Johannes 21, ihr Lieben, da kommen mir die Tränen. Dieser Mann hat Jesus verraten mit Ansage. Der war schlimmer als wir alle hier zusammen. Mich kannst du nicht verlassen, ich bin eine Bank. Und dann verrät er ihn, kläglich, schändlich. Wenn alle fliehen, ich werde mit dir sterben. Nicht mal eine Magd kann er in die Augen gucken und sagen, jawohl, ich bin einer von ihm. Dann begegnen sie sich wieder. Was hättest du gesagt, wenn du Jesus wärst? Na, Petrus, hast du den Hahn gehört? Mit keiner Silbe. Ihr Lieben, mit keiner Silbe. Er fragt nur, hast du mich lieb, Petrus? So ist bedingungslose Liebe. Und nirgendwo wird diese Liebe so deutlich wie am Kreuz. Nirgendwo. Und deshalb ist das Kreuz unser Kennzeichen. Und deshalb überall, wo du in dieser Woche ein Kreuz siehst, und mach mal die Augen auf, es gibt ganz viele davon im Rheinland. An den Wegkreuzen steht ein Kreuz. Weil es uns erinnern soll, bei jeder Weggabelung, hier ist ein Gott, der uns leidenschaftlich liebt. Hier ist ein Gott, der sich für uns hingegeben hat. Gott liebt. Ein zweites, dieser Gott ermöglicht einen neuen Anfang. Neulich saß in meinem Büro ein Mann, der hat wirklich viel Mist gebaut, viel Mist. Und er fragt mich, Andreas, gibt es für mich eine Chance? Er hat erlebt, dass Gemeinden ihn abgeschrieben haben, schändlich ausgeschlossen, alles öffentlich gemacht, an den Pranger gestellt. Er sagt, gibt es für mich eine Chance oder soll ich mich umbringen? Ja, wir haben zwar keinen Schalter an uns, wo wir auf Glauben oder Unglauben stellen können, aber wir haben alle einen System-Reset-Knopf. Das kennt ihr, ne? Wenn der Computer, also wahrscheinlich habe nur ich das Problem, mein Computer, also die sagen immer, ich sei das Problem, der Administrator, aber mein Computer hat Probleme. Und dann gibt es einen System-Reset-Knopf. Dann fährt er runter und fährt wieder hoch. Bei Gott gibt es einen neuen Anfang. Und nicht nur so, dass wir auf den Knien zu ihm rutschen, tränend und Buße tun und er dann sagt, ihr ist vergeben, aber bleibt mal schön da unten. Nein, er richtet uns auf und macht uns zu seinen Kindern. Wir sind Prinzen und Prinzessinnen Gottes. Denkt an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich will dein Knecht sein. Und der Vater sagt, komm überhaupt in Frage, du bist mein Sohn. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Nein, mein Sohn. Es gibt einen neuen Anfang. Und ein drittes, was mir bei Jesus begegnet. Gott nimmt uns Menschen ernst. Gott nimmt uns ernst. Das ist so schön. Gott nimmt dich ernst. Das ist so... Wenn mein Kind zu mir kommt, unser Kleinster, der ist jetzt 7, leider schon 7 Jahre alt, und wenn er zu mir kommt, der redet ja schon mal kreuz und quer, das ist nicht immer alles logisch, ja. Aber ich nehme ihn. Gott nimmt dich ernst. Gott sagt nicht, lern erstmal vernünftig denken, dann kommst du mal wieder. Oder wenn das mit der stillen Zeit endlich klappt, dann kommst du mal wieder. Nein, Gott nimmt uns Menschen ernst. Wir sind keine aufgezogenen Hampelmänner. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Das ist so toll. Viele Christen tun sich so schwer mit Entscheidungen. Ich bin so froh, dass Gott mir ganz viele Entscheidungen freilässt. Das sagt er nämlich immer, entscheide dich so, wie du willst. Für euch kam einer zu mir und sagte, ich frage nach Gottes Willen, wen soll ich denn heiraten? Das ist immer ein Trick, wenn man selber keine Entscheidung treffen will. Ne? Dann habe ich gesagt, es gibt zwei Dinge. Es war ein Mann. Erstens sollte es eine Frau sein. Zweitens sollte sie unverheiratet sein. Alles andere ist ad libitum. Alles andere kannst du dir aussuchen. Such dir die Schönste aus. Mann, ist das so schwer? Vielleicht will sie nicht, das kann natürlich sein. Aber versteht ihr, Gott hat uns in großer Freiheit geschaffen. Gott hat den Menschen damals ein ganzes Paradies gegeben und hat gesagt, hier könnt ihr euch frei bewegen. In der Mitte, da ist ein Tabu. Und was machen die Menschen? Rennen immer nur um das Verbot. Ne? Da war der Rasen schon lange fort. Immer im Kreis drumherum gerannt. Anstatt das Paradies zu erobern und zu sehen, wie großzügig Gott zu uns ist. Gott schafft dich so, dass du Entscheidungen treffen kannst. Und es gibt Entscheidungen, die kann dir niemand abnehmen. Als ich mich für meine Frau entschied, konnte ich ihr die Entscheidung für mich nicht abnehmen. Das ist mir sehr schwer gefallen. Ich bin kein besonders geduldiger Mensch. Ich habe sie gefragt, Andrea, vor dem ersten Kuss, ihr lieben jungen Leute, vor dem ersten Kuss, habe ich sie gefragt, willst du meine Frau werden? Und ich war überrascht, als sie antwortete, darüber muss ich erstmal nachdenken. Ich dachte, die fällt mir um den Hals. Sagt, natürlich, da warte ich schon das Ganze. Aber so bescheuert kann man sein. Ne? Und ich fragte, wie lange musst du nachdenken? Klar, ne? Zielorientiert. 2 Wochen. Was, so lange? Und ich wusste genau, in diesen 2 Wochen, alles, was ich tue, ist verkehrt. Ich kann ihr diese Entscheidung nicht ab. Wenn ich sie anrufe, gehe ich ihr wahrscheinlich auf die Nerven. Also habe ich 2 Wochen lang gewartet. 2 Wochen Zahnarzt. Das ist eine Ewigkeit. Ich war fertig. Total fertig. Nach 2 Wochen, Stichtag, bin ich hin und habe gesagt, die 2 Wochen sind vorbei. Und da sagt sie, ich brauche noch 2 Wochen. Immerhin, nach den 2 Wochen hat sie ja gesagt, hat sich gelohnt. Ne? Aber verstehe, ich konnte ihr diese Entscheidung nicht abnehmen. Und so gibt es Entscheidungen, die ich dir nicht abnehmen kann, die ich meinen Kindern nicht abnehmen kann. Nämlich die Frage, wie sie mit der Liebe Gottes umgehen. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann leidenschaftlich von Jesus reden. Ich kann ihnen ein Bild vor Augen malen. Ich kann ihnen diese Entscheidung nicht abnehmen. Und Gott nimmt sie dir übrigens auch nicht ab. Jesus erlebt einmal, dass sich viele Menschen von ihm abwenden. Und dann dreht er sich rum und da sind nur noch die 12. Nur noch 12. Und dann fragt er doch, was hätte ich gemacht? Ich hätte gesagt, oh doch, dass ihr noch da seid, ihr bleibt doch, ne? Da fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Wir hören jetzt gleich von Nelly und Alvin ein Lied. Da heißt es, kommt zu Jesus. Und ich lade euch ein, in dieser Zeit, wenn ihr diesen Schritt gehen wollt, auf Jesus zu, dieser Zeit hierher nach vorne zu kommen zum Kreuz. Als äußeres Zeichen. Als äußeres Zeichen für etwas, was ihr innerlich wollt. Das machen wir an vielen anderen Stellen in unserem Leben auch. Als meine Frau dann Ja sagte, war das für mich selbstverständlich, dass wir das auch nach außen zeigten. Also gingen wir zum ersten Mal in den Gottesdienst Händchen halten, ganz zaghaft. Aber die anderen durften das doch sehen, oder? Wir hatten uns füreinander entschieden und das wollten wir zeigen. Und so lebt Glaube davon, dass wir ihn auch zeigen. Und wo ist ein besserer Ort, seine Liebe und seine Entscheidung für Jesus zu zeigen, als an der Stelle, wo er seine Liebe uns zeigt? Ich lade euch ein. Jetzt, während Nelly singt, sie lädt euch ein, kommt zu Jesus, sie macht das feiner als ich, mit schönerer Melodie. Ich lade euch ein, in dieser Zeit hierher nach vorne zu kommen. Wir werden auch die Mitarbeiter des Gebetsdienstes sein. Ich bitte euch, kommt auch mit dazu. Wir wollen miteinander nur beten. Wir wollen, dass Jesus sagen, mein Leben gehört dir. Ich bitte euch, aufzustehen, dann kommen wir leichter aus den Reihen heraus. Und ich ermutige euch, kommt zu Jesus. Er nimmt dich ernst.